Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Einen schönen guten Tag.
Oh no, I've said too much.
Jetzt zuckt sie komplett aus. Los.
Thought that I heard you.
Nein, it's working nicht.
Ja, doch, twerken im Hijab für TikTok, darum geht's in einem neuen Film, der schlau und leichtfüßig und wild viele aktuellen Diskussionen in eine Geschichte und in Bilder gießt. Diskussionen um kulturelle Aneignung und Verschleierung etwa. Ein Gespräch mit der Regisseurin von Sonne gibt es gleich. Und wir schauen auch auf einen Film, der ein hochbrisantes Thema der USA aufgreift, das Recht auf Abtreibung. Der Oscar-Preisträger Guillermo del Toro hat sich einen Kindheitstraum verwirklicht und Pinocchio verfilmt. Und das kreative Dreamteam Clemens Meyer und Thomas Stuber sind wieder aktiv geworden. All das hier in dieser Stunde. Viel Spaß dabei. Sonne, das ist ein Film, der am Donnerstag in unsere Kinos kommt und es ist ein großartig wilder Trip durch die Diskurse unserer Zeit. Er stammt von der Regisseurin Kodwin Ayub, 1990 im Irak geboren und in Österreich aufgewachsen. Sie erzählt in ihrem Film von drei Freundinnen, von Jasmin, Nati und Bella, die sich anfangs in die Hijabs von Jasmins strenggläubiger Mutter hüllen und ein Video aufnehmen.
That's me in the spotlight, losing my religion.
Hand an den Spiegel. Das ist so, ja, dramatisch.
Thought that I heard you sing.
Ja, du kannst dich vielleicht etwas abgesetzt, dass dein Kopf erst hier anfängt.
Nati und Bella stellen das Video ins Netz und im Social-Media-Universum geht die Post ab. Lustige Provokation oder religiöser Affront? Jasmins Mutter ist empört, Jasmins Vater findet super und vermittelt die Mädchen auf kurdische Familienfeste. Nati und Bella genießen das Leben im Scheinwerferlicht. Nur Jasmin, die einzige überzeugte Muslima, findet diese Identitätsspiele in aller Öffentlichkeit schwierig. Auch darüber habe ich mich mit Kodwin Ayub unterhalten. Zunächst hat die Regisseurin aber erzählt, wie sie den Film erarbeitet hat.
Ich habe mal vor urlanger Zeit ein Video gesehen von drei Britinnen, die muslimische Lieder auf Englisch gesungen haben für eine größere Reichweite. Und die fand ich so interessant. Ich habe denen geschrieben, wollte eine Doku über die machen, aber die haben mir nie geantwortet. Und deswegen habe ich meine eigene Idee irgendwie versucht zu finden. Und natürlich, wie das halt so ist, und wenn man sehr lang schreibt, kommen tausend andere Ideen dazu. Und weil ich es ja schreibe, komme ich ja irgendwie auch rein als Figur, sagen wir so. Und außerdem, seitdem ich halt Film und Kunst mache, spiele ich auch immer wieder mit mir als Figur. Zum Beispiel damals habe ich Performance-Videos gemacht. Und dann hat man auch als Zuschauer sich gedacht, okay, spielt sie das oder ist sie das selber? Weil ich habe gespielt in den Videos. Und das fand ich auch immer sehr interessant und ich mache das bis heute. Sogar auf meinen Social-Media-Plattformen weiß man nie wirklich so, hä? Das finde ich lustig.
Ja, weil im Film geht es ja im Prinzip auch sehr viel um Identität und Spiel. Wo setze ich meine Grenzen? Jasmin, ihre Protagonistin, die macht mit bei dem Video und dann stellt sie aber fest, dass eine der Freundinnen das einfach auf Social-Media gestellt hat. Mhm. Das findet sie nicht gut. Inwiefern ändert das die Dynamik der drei?
Es ändert so weit, dass sich diese eine Freundin was genommen hat, was eigentlich die Kultur ist von der Jasmin und dadurch irgendwie Fame haben wollte. Das fand ich sehr interessant, dass sie dann drüber geht einfach. Ich habe das auch als Erfahrung erlebt mal, dass dann eine Freundin, die war halt komplett österreichisch, würde ich sagen, so getan hat, irgendwann mal, als wäre sie eine bessere Migrantin als ich. Und das hat irgendwie sehr weh getan. Man lebt damit und dann kommt irgendeine Europäerin und sagt, ich kann das besser als du. Das hat was sehr, weiß nicht, postkoloniales, ich weiß nicht. Auf jeden Fall bin ich dann eher drauf gekommen, dass dieses Mädchen total verloren ist, dass sie das machen muss, weil sie glaubt, ich bin halt besonderer. Und so wollte ich es halt dann auch zeigen. Ich wollte jetzt als die Bella und Nati Figur sind jetzt nicht komplett böse, sondern sie sind verloren und sie suchen etwas und vielleicht hat das ja auch was Positives. Sie schätzen Jasmin und finden sie so besonders. Die hat so einen tollen Vater und was weiß ich und so eine lustige Familie und natürlich, sie wollten das, was sie hat.
Können Sie mit dem Begriff der kulturellen Aneignung was anfangen, der zumindest in Deutschland gerade auch sehr stark diskutiert wird?
Ja, also ich finde es sehr interessant und lustig, wie sich ganz viele Non-POC-Leute über kulturelle Aneignung streiten. Und andererseits, ich finde es irgendwie weird, wenn Leute sich eine Kultur aneignen für ihren Profit, würde sie aber auch nicht ins Gefängnis stecken oder ihre Karriere ruinieren, weil, Ich glaube, wenn man verständnisvoll redet miteinander, dann wird das vielleicht besser, unsere Welt. Aber so wie die Debatte geführt wird, denke ich mir, dass Non-POC-Leute übernehmen dann das Narrativ, setzen dann Regeln und dann sitzt man als Mensch mit Migrationshintergrund wieder da, so auf, okay. Das finde ich eigentlich super nervig, aber was soll man machen? Die sind halt in der Mehrheit und dann sagen sie uns, wie es läuft oder nicht. Und das finde ich furchtbar, aber was soll's.
Das, was Sie sagen, findet sich eigentlich auch in Ihrem Film wieder, oder? Nati und Bella nehmen sich die Kultur, eignen sie sich an und dann fangen sie aber an, anderen zu erklären, ja, wie es... Und Jasmin steht eigentlich immer dabei, also ganz lange, oder?
Ja, genau, das ist es. Das ist so eine ein interessantes Phänomen. Die Mädels nehmen sich ihre Kultur an und dann erklären sie ihr, was richtig ist und dann erklären sie ihr sogar, dass sie Rassistin ist. Und das ist so ein Phänomen, was auch passiert. Also ich höre auch von Leuten, so, weiß ich, letztens ein 50-jähriger Deutscher erklärt mir, wie meine Geschichte kulturelle Aneignung macht. Und ich denke mir so, what? Und dann denke ich mir so, wieso sagst du das? Du bist kein Migrantenmädel wie ich. Und das ist so ein sehr interessantes Phänomen.
Jasmin sagt ganz lange nichts. Also sie guckt sich das an, man sieht ihr im Gesicht, oder ich glaubte ihr im Gesicht anzusehen, dass sie denkt, was passiert hier gerade, dass sie auch sich zurückzieht. Sie konfrontiert ihre Freundin ganz lange nicht damit. Warum nicht?
Ich glaube, das ist so eine Grundangst, finde ich. Das ist so eben diese Debatte mit kultureller Aneignung. Ganz wenige Menschen, die irgendwie Migrationshintergrund haben, melden sich, oder? Ist es jetzt nicht so, dass jetzt ganz viele aufschreien und sagen, ja, nein, stimmt oder doch nicht oder so? Und ich glaube, das ist so ein Grundphänomen, dass Leute wie ich dann einfach ruhig sind, weil sie die ganze Zeit Angst haben, weil sie nicht hergehören oder so. Weil ich habe in meiner Erfahrung schon gehabt, dass Leute mir das gesagt haben, du gehörst nicht hierher. Und dieses Gefühl zu haben, ist so arg, dass man dann einfach eher ruhig bleibt. Und dann kommt die Explosion. Aber andererseits, zum Beispiel wie bei Bella und Nati in Sonne, sie machen ja dann eh Blödsinn, wo man sich denkt so, ja, okay, macht's das. Und da braucht Jasmin nicht schreien oder wütend sein oder explodieren. Sie findet jetzt ihren Weg und das ist für sie gut so. Sie muss niemanden anfacken. Sie bleibt sich treu und sie findet sich. Und das ist ja auch das Faszinierende, würde ich sagen, so Jugendliche wie ich damals. Man weiß ja nie, wer man ist. Egal aus welcher Kultur man kommt, das ist immer eine Identitätssuche. Man kriegt diese Kultur von den Eltern oder von der Gesellschaft und dann sitzt man da und nimmt das an. Und das wollte ich halt auch so zeigen, so bevor man überhaupt weiß, wer man ist, kommen dann andere Leute und erklären einem, was man ist und das finde ich arg.
Jasmin fängt erst an, also an einem Punkt sich zu positionieren und sauer zu werden, nämlich als zwei Jungs ins Spiel kommen und die dann ihr auch noch erklären, wie das mit dem Hijab zu funktionieren hat. Warum stampft sie gerade da dann mit dem Fuß auf?
Also ich glaube, ich habe das so persönlich gesehen, wenn jetzt aus meiner Erinnerung, wenn ich im Irak bin und meine ganzen Onkels und Cousins mir sagen, was richtig ist und was nicht, macht mich das so wütend. Es macht mich viel mehr wütend, als wenn jetzt irgendeine Europäerin dann da sitzt und sagt, mach das dann lache ich drüber. Und ja, das ist halt so ein Phänomen, also das, was wir auch im Iran sehen, das ist halt schrecklich. Jede Frau sollte für sich selber entscheiden, ob sie ein Kopftuch trägt oder nicht. Und es sollte keine männliche Regierung bestimmen, was man darf oder nicht darf.
Ja, genau, das war nämlich auch meine Assoziation, dass dieser Film ja in Anbetracht der Bewegung im Iran nochmal eine andere Lesart bekommt, nämlich die Frage, also wie politisch ist eigentlich die persönliche Entscheidung einer Jugendlichen, einer Frau, einen Hijab zu tragen oder nicht?
Ja, das ist schon sehr interessant. Ich habe nämlich, als ich die ganzen Nachrichten gesehen habe über Iran, also überhaupt auf Social Media, habe ich dann sofort die Angst bekommen, dass dann Mädels, die dann ein Kopftuch tragen, weil sie es wollen, dann kritisch gesehen werden. Aber das sollte halt auch nicht sein. Es geht um die Entscheidung, die man trifft, dass es seine eigene Entscheidung ist. Das war auch, als ich die Idee hatte zum Film und die Finanzierung eingereicht habe und so, habe ich mal geschrieben in einem Statement so, ich mache mal einen Film über Kopftuch, damit sich alle Europäer drüber wieder streiten können.
Ja, hat sich bewahrheitet. Sie konnten auch nicht absehen, dass es nochmal eine andere Relevanz bekommt. Also ich finde Jasmins Position in dem Film auch noch interessant, weil sie auf der einen Seite, wie Sie sagten, gar nicht weiß, wo sie eigentlich steht in Bezug zu ihren beiden Freundinnen in der Schule, aber selbst zu Hause, weil auch die Dynamik zwischen den Eltern, der Bruder, der irgendwie ganz in seinem eigenen Kosmos ist, man hat eigentlich so das Gefühl, niemand versteht den anderen oder die andere und Jasmin wird auch nicht wirklich verstanden, oder?
Ja, und trotzdem ist es eine intakte Familie. Ja, ich glaube aber, das ist was ganz Normales, wenn man in dem Alter ist, dass man sich gegenseitig einfach nicht versteht und seinen Freiraum und seine Privatsphäre haben möchte. Obwohl der Vater in dem Film schon sehr Sehnsucht danach hat, auch jung zu sein. Der will halt auch einfach Teil der Girlband sein, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, mein Vater, weil er spielt ja auch mein Vater, der will ja auch Teil meiner Filmsache sein die ganze Zeit. Also der sieht sich ja schon als mein Manager, wo kein Geld aber reinkommt. Naja.
Ja, das wäre jetzt auch meine Frage. Wie kam sie auf die Idee, mit ihren Eltern zu spielen? Und wie funktioniert das, wenn sie die Regisseurin sind und ja dann ihren Eltern auch ein bisschen zu sagen haben, wie sie das haben wollen?
Ich glaube, das war relativ einfach, weil ich halte die Kamera schon, seitdem ich eine Jugendliche bin, auf meine Eltern. Also die waren meine ersten Versuchskaninchen. Und mein Vater ist halt auch so ein Schausteller. Also der liebt das ja vor der Kamera. Und meine Mutter ist eher so ein bisschen schüchtern, aber sie ist so die talentierte Schauspielerin. Und als sie gemerkt hat, dass wir das merken und sie das dann auch herausgefunden hat, war das so ein, ah, und sie so, ah, cool. Und dann haben wir das halt gemacht zusammen und sie waren die Besten für die Rollen. Sie spielen jetzt nicht wirklich sich selber und sie waren auch gar nicht so in meiner Jugend, also eben, das ist nicht wirklich autobiografisch. Na gut, die eine Szene, wo meine Mutter über die Kriegserlebnisse im Irak redet, die ist echt, die Szene ist echt. Aber der Rest ist so ein Spiel gewesen.
Ein Spiel, Sonne, so heißt der Film von Kurtwin Ayub. Am Donnerstag kommt er in die Kinos. Er hat auch schon einige Preise gewonnen, darunter den Debütpreis der Berlinale. Und beim Europäischen Filmpreis in einer Woche, da hat er nun die Chance auf die Auszeichnung in der Kategorie Europäische Entdeckung. Um den Kinofilm zu stärken, hatte man in Frankreich vor 40 Jahren eine gute Idee. Filmbildung als Fach in der Schule. Das französische Kino hat von dieser Einrichtung profitiert. Vielleicht auch deswegen ist die Zahl der Kinobesucherinnen und Besucher dort doppelt so hoch wie in Deutschland. Trotzdem hat sich diese Idee hierzulande noch nicht durchgesetzt, obwohl es schon seit fast 20 Jahren Initiativen gibt, Schülerinnen und Schülern das Kino nahe zu bringen und auch dadurch dem deutschen Kinderfilm neue Impulse zu geben. Eine solche Initiative ist der Kindertiger Drehbuchpreis. Gestern wurde dieser Preis in Berlin vergeben und Christian Berndt war dabei.
Wir verleihen den Kindertiger 2022 an Rüdiger Bertram und Janette.
Die Kinderjury hat den Drehbuchpreis an das Autorenduo von Der Pfad vergeben. Der Spielfilm erzählt aus der Sicht eines 12-Jährigen von der Flucht einer Familie vor den Nazis im Zweiten Weltkrieg.
Kommen Sie runter! Beeilung, schnell!
Der Film ist keine leichte Kost, auch wenn er teils durchaus heiter ist und sich bemüht, vom Grauen der Nazi-Zeit kindgerecht zu erzählen. Die Kinderjury überzeugte der Ansatz.
Die Welt, die uns im Gewinnerdrehbuch gezeigt wird, hat uns alle in ihren Bann gezogen.
Die Spannung wurde bis zuletzt gehalten. Das ganze Buch war ein Abenteuer.
Trotz vieler schöner Szenen gab es für manche von uns Verwirrungen bei dem Verhalten einiger Figuren.
Das Ende hat uns jedoch sehr bewegt, da es ein trauriges Happy End ist.
Die Jury hat den Film aus drei Filmen ausgewählt. Diese drei Filme hatte vorher wiederum eine Kinderjury aus einer Auswahl von 8 dieses Jahr erschienenen Kinofilmen ausgewählt. Eingeladen zur Preisverleihung im Berliner Kino Delphi Lux waren als Publikum Schulklassen aus Berliner Grundschulen. Bei denen, die den Film bereits kannten, kam die Entscheidung der Jury gut an.
Ich wusste über den Krieg schon mehr, aber da hat man einfach gemerkt, wie die Leute so gelebt haben. Also ich fand den Film auch Der Pfad ganz okay. Man hat was über den Krieg gelernt und dass man darüber halt auch nicht sich lustig machen sollte, weil gerade ist ja auch Krieg in der Ukraine und ja.
Wenn man den ganzen Film sieht, also da merkt man dann auch noch, wie schwer es war, wenn man geflüchtet ist.
Der Kindertiger-Drehbuchpreis wird seit 2008 vergeben von Vision Kino, einer gemeinnützigen Gesellschaft zur Förderung der Film- und Medienkompetenz von Kindern und dem Kinderkanal Kika. Die Initiative ging von der Filmförderungsanstalt aus, wie die Leiterin des Projekts Kindertiger bei Vision Kino, Gabriele Blome, erzählt.
Ihr Anliegen war es, interessante Stoffe für Kinder mit zu fördern. Und da Drehbuchautoren oft wenig Möglichkeiten haben, Mittel zu bekommen, um neue Projekte anzustoßen, wurde dieser Preis ins Leben gerufen.
Denn was den Kinderfilm betrifft, gäbe es in Deutschland Nachholbedarf.
Ich glaube, wir schielen immer noch alle ein bisschen nach Skandinavien, weil diese Länder es auf eine andere Weise schaffen, Kinder und Jugendliche in Geschichten zu erzählen, die sehr auf Augenhöhe sind und auch eine Relevanz haben und auch so eine Unverkrampftheit. Daran tut sich der deutsche Kinderfilm noch schwer.
Auch um daran etwas zu ändern, hat man den Kindertiger initiiert, meint der Dokumentarfilmer und Leiter von Vision Kino, Leopold Grün.
Das ist ja auch so ein Anspruch, den wir in die Branche hinein vermitteln wollen. Kümmert euch ein bisschen um die Vermittlungsarbeit in die nächste Generation. Ist ja auch gut, um den kreativen Nachwuchs zu fördern. Ist auch ein Kriterium, nicht nur allgemein Filmbildung, weil es eben in der Schule nicht per se in der Curricula verankert ist.
In Frankreich gibt es schon seit den 80er Jahren Filmunterricht an Schulen. Hierzulande, meint Grün, wird Schulkindern zwar Medienkompetenz vermittelt, aber nicht, was zum Beispiel einen Kinofilm ausmacht. Um das Thema stärker in die Schulen zu tragen, veranstaltet Vision Kino seit 2006 bundesweite Schulkinowochen, in deren Rahmen auch der Kindertigerpreis verliehen wird. Für die Vorauswahl der Filme musste die Jury 8 Drehbücher lesen und hat dabei, wie Schülerin Caro Galander meint, einiges gelernt.
Es ist teilweise aufgefallen, dass so Stereotypen, also so eine Figur, die es eigentlich in jedem Drehbuch gibt, oder auch so generell so normale Klischeefiguren, dass die im Buch ganz oft viel differenzierter und viel persönlicher beschrieben sind und dass die erst im Film so Klischees werden. Das ist mega interessant zu sehen.
Vor der Preisverleihung gab es für die Berliner Schulklassen auch einen Workshop mit den Filmschaffenden der nominierten Filme. Dabei wurden Drehbuchszenen auf der Bühne gesprochen und mit den Filmszenen verglichen.
Razzia, alle raus, raus!
Panik bricht aus. Gäste versuchen zu flüchten.
Außerdem konnten die Kinder auch Fragen an die Autorinnen und Autoren stellen, was ausgiebig und klug genutzt wurde.
Glauben Sie, es ist wichtig, selbst Kinder zu haben, wenn Sie einen Film machen für Kinder?
Kinder- und Jugendbuchautoren, Autoren kriegen auch immer die Frage, kann man Kinderbücher schreiben, wenn man selber keine Kinder hat? Klar kann man. Weil es, glaube ich, wichtiger ist, dass du dich daran erinnerst, wie du selber warst als Kind. Oder dass man sich daran erinnert, auch wie scheiße die Zeit sein kann.
Der Workshop kam sichtlich gut an bei den Kindern.
Ja, ich möchte ab jetzt, glaube ich, eventuell auch Drehbuchautor werden oder Schauspieler.
Möglicherweise hat man hier tatsächlich etwas für den kreativen Nachwuchs getan. Und vielleicht kann der Drehbuchpreis ja irgendwann dazu beitragen, Filmbildung tatsächlich als Fach in den Schulen zu etablieren, wie es in Frankreich bereits seit 40 Jahren existiert.
In Berlin wurde gestern der Kindertiger-Drehbuchpreis vergeben und Christian Berndt war dabei.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Das günstigste Waschprogramm. Also das günstigste Programm.
Das wird sicher ziemlich sauber.
Auch die günstigste Autowäsche wäscht sauber. Aber ohne Lackversiegelung.
Ja, aber wirklich sauber.
Das glänzt dann weniger.
Aber genauso sauber.
Vielleicht. Ist aber wirklich frisch und sauber. Oder doch mit Wachs? Wasser und Wachs?
Sie haben noch die Antenne drauf.
Danke. Ich nehme das günstigste. Das günstigste Waschprogramm also. Das geht ja alles automatisch.
Wie Regen wird alles sauber. Automatische Waschstraße. Ja.
Um das Recht auf Abtreibung geht es in der US-Produktion Call Jane und damit um ein Thema, das in den USA noch immer und ja gerade auch aktuell wieder für Diskussionen sorgt. Denn im Sommer hat der Supreme Court das landesweite Recht auf Schwangerschaftsabbrüche aufgehoben, das seit 1973 galt und unter dem Namen Roe vs. Wade bekannt ist. Call Jane, dieser Film, spielt nun vor Roe vs. Wade. Joy, Elizabeth Banks, ist Hausfrau und Mutter. Als sie noch einmal schwanger wird, freut sie sich, erfährt aber, dass die Schwangerschaft ihr Leben gefährdet. Die Ärzte eines Krankenhauses kommen zusammen und beraten und beschließen, dass die Schwangerschaft nicht vollzogen werden kann.
Wie viel Prozent der Patientinnen überleben einer Schwangerschaft mit dieser Erkrankung?
Das ist etwas schwer zu sagen. Vielleicht 50%.
Gibt es eine Zahl, die Sie überzeugen könnte? 20%, 30%?
Die Ärzte stimmen also gegen die Abtreibung und Hilfe findet Joy schließlich bei einer Gruppe von Aktivistinnen, dem Jane-Kollektiv, das es tatsächlich gab und im Untergrund Abtreibung organisiert. Joy schließt sich der Organisation an und wird zunehmend zur Abtreibungsaktivistin. Regie geführt bei Call Jane hat die US-Amerikanerin Phyllis Nagy. Mit ihr habe ich mich unterhalten. Ich habe den Eindruck, dass in den USA das Interesse am Jane-Kollektiv in den letzten Jahren gestiegen ist. 2018 kam Ask for Jane von Kate Courtois heraus. Ein Dokumentarfilm ist in Arbeit und dann ist da noch ihr Film. Was hat ihr Interesse an dem Projekt geweckt?
Well, I didn't know very much about the Janes when the producer of Call Jane sent me the script.
Ich wusste nicht viel über das Jane-Kollektiv, als mir der Produzent das Drehbuch schickte. Aber als ich es las, dachte ich, das kann unmöglich wahr sein. Das kann nicht passiert sein. Aber es ist passiert. Mich hat interessiert, einen Film über eine Gruppe Frauen zu machen, die unabhängig von Männern ein unlösbares Problem lösen. Dabei ist die Abtreibung die treibende Kraft im Film, aber nicht das einzige Thema. Es geht auch um die Solidarität unter den Frauen.
If one sees the movie, you understand immediately this is about the sisterhood in a way.
Vor fast 50 Jahren gab es das Urteil Roe vs. Wade des obersten Gerichtshofes. Das gab Frauen grundsätzlich das Recht, über Abbruch oder Fortführung einer Schwangerschaft zu entscheiden. Es zählt zu den gesellschaftlich umstrittensten Entscheidungen in der Geschichte des obersten Gerichtshofes und kam durch die Konservativen verstärkt unter Beschuss. In diesem Sommer ist es schließlich vom Gerichtshof gekippt worden. Wie sehr spielten auch diese Diskussionen um das Urteil eine Rolle bei der Entscheidung, den Film zu machen?
Well, I didn't know when this came along that the Supreme Court would be quite so involved.
Als ich mit dem Film anfing, wusste ich nicht, dass der oberste Gerichtshof so stark involviert sein würde. Aber natürlich gab es seit dieser Grundsatzentscheidung zum Abtreibungsrecht 1973 Angriffe dagegen. Es ist also keine Überraschung, dass sich die Lage zugespitzt hat. Aber da das höchste Gericht in Amerika eine katastrophale Entscheidung getroffen hat, wird es noch dringender, die Botschaft zu verbreiten, dass wir Frauen uns um dieses Thema kümmern können.
It becomes even more urgent to get, if nothing else, to get the message out there that we can take care of this.
Der Film spielt im Chicago des Jahres 1968. Elizabeth Banks spielt Joy Griffin. Sie ist eine ja eher konservative Hausfrau. Warum der Ansatz, die Geschichte aus der Sicht einer solch konservativen Frau zu erzählen?
Yes, well, because I believe that it's important to tell stories of.
Ich glaube, dass es wichtig ist, Geschichten wie diese zu erzählen. Der Film handelt davon, dass bei einer an sich konservativen Frau durch ihre Erfahrung das Interesse an ihrem Körper neu erwacht. Sie versucht als gesetzestreue Bürgerin das Richtige zu tun und wird durch das Patriarchat, man kann es wohl so nennen, ausgebremst. Das war zu jener Zeit ganz normal. Frauen hatten kein eigenes Bankkonto, die Ärzte sprachen mit ihrem Ehemann statt mit ihr. Joy war aber eine Frau, die sich eine Abtreibung leisten konnte. Und es waren solche Frauen, denen die Janes anfangs halfen, weil sie diese horrende Summe für eine Abtreibung zahlen konnten.
Because they could afford to pay the outlandish money that it took to get a safe enough abortion.
Sie haben gerade gesagt, Joy entwickelt ein größeres Interesse an ihrem Körper. Sie engagiert sich mehr für das Kollektiv, aber auch ihr Interesse an ihrem Körper scheint zu erwachen. Vorher scheint sie gar nicht viel zu wissen.
Yes, I think that's absolutely true. When your body undergoes a trauma, of course.
Ja, ich denke, das ist absolut richtig. Wenn der Körper ein Trauma erleidet, interessiert man sich zwangsläufig mehr dafür, was vor sich geht und wie es sich auf andere Bereiche des Lebens auswirkt. Ich denke, der Film berührt dies auf eine Art und Weise, die nicht zu plump ist. Aber ja, sie ist danach mehr an der Erfahrung ihres Körpers interessiert, was nicht ungewöhnlich ist. Aber ich denke, viele Menschen gehen auch heute noch durch ihr Leben und sind sich dessen nicht bewusst, bis ihnen etwas passiert.
Es gibt keine wirklichen Hindernisse auf Joys Weg, keine große Gefahr, auch nicht beim Jane-Kollektiv. Es ist quasi ein direkter Weg zur Selbstermächtigung. Warum war es für Sie wichtig, die Geschichte auf diese Weise zu erzählen?
Not only important, but necessary, because all the stories we see about women in particular.
Ich hielt es nicht nur für wichtig, sondern sogar für notwendig. Alle Geschichten, die wir über Frauen und insbesondere über Abtreibung sehen, drehen sich fast ausschließlich um Schmerzen. Sie müssen für ihre Entscheidungen leiden, egal ob es sich um selbst auferlegtes Leiden oder um das Leiden der Gesellschaft handelt. Ich habe mich gefragt, was würde passieren, wenn ich einen Film mache, in dem das Thema Abtreibung wirklich diskutiert und erforscht wird, ohne dass er mit dem Tod einer Frau endet? Was passiert, wenn man ausschließlich Frauen hat, die sich um etwas kümmern, die etwas voranbringen? Das schien mir sehr wichtig zu sein. Ich habe die anderen Ansätze gesehen. Manchmal sind sie sehr sinnvoll, manchmal nicht. Aber dies ist ein anderer Ansatz und ich glaube, dass er einige Leute verärgern wird.
Ich finde es interessant, es gibt auch keine moralische Bewertung in Ihrem Film. War das auch eine Reaktion auf das Klima, in dem wir uns befinden, in dem niemand mehr wirklich zuhört, was andere Leute zu sagen haben, aber jeder eine Meinung hat?
Yes, I think that is a very good observation. It used to be that we made morally complex art.
Ja, ich denke, das ist eine sehr gute Beobachtung. Früher haben wir moralisch komplexe Kunst gemacht, was bedeutet, dass es kein Urteil über eine bestimmte Position gibt, sondern dass man einen Standpunkt hat, der klar kommuniziert wird. Ich glaube nicht, dass irgendjemand nach dem Film denkt, wir seien gegen die Wahlfreiheit. Nein, wir sind für das Recht auf Abtreibung. Aber es gibt eine bestimmte Art und Weise, in der politisches Filmemachen sehr hochmütig erscheinen kann und ein Urteil über diejenigen fällt, die anderer Meinung sind. Ich habe das Gefühl, dass diese Filme sich nur an Leute richten, die mit ihnen übereinstimmen. Die Herausforderung besteht für mich darin, die Menschen dazu zu bringen, über diese Themen mit menschlicheren, weniger abstrakten Begriffen nachzudenken. Es ist leicht, ein Schild hochzuhalten, zum Beispiel gegen Abtreibung, wenn man ein Konzept nicht mit einer menschlichen Geschichte verknüpft. Ich denke, das ist das Beste, was die Kunst tun kann, nämlich die Menschen dazu zu bringen, noch einmal über ihre Position zu einem Thema nachzudenken.
Es gibt in den letzten Jahren viele Filme von Frauen über das Thema Abtreibung. Zum Beispiel Never Rarely Sometimes Always von Eliza Hittman, der den großen Preis der Jury bei der Berlinale 2020 gewann. Oder Das Ereignis, der französische Film von Audrey Divon, der den Goldenen Löwen gewonnen hat. Wie wichtig ist es Ihrer Meinung nach, dass es Frauen sind, die diese Geschichten erzählen?
Oh, it's undoubtedly very important. Sometimes not consciously.
Es ist zweifellos sehr wichtig. Manchmal ist es Frauen nicht bewusst, aber häufig stellen Regisseurinnen Frauen ganz anders dar, als Männer Frauen darstellen. In dem Film von Eliza Hittman zum Beispiel betont sie die Erfahrung von Frauen. Frauen werden nicht durch die Augen von Männern gesehen. Das hat etwas mit dem Abtreibungsfilm gemeinsam, den ich sehr mag und der von einem Mann stammt, nämlich von Claude Chabrols Film Eine Frauensache mit Isabelle Huppert. In dem geht es präzise und völlig unsentimental zu. Das ist häufig auch bei Regisseurinnen so, die Filme über Abtreibung machen. Die Frauen in den Filmen erklären nicht, warum sie schwanger werden, warum sie abtreiben wollen und wie es ihr Leben in vielerlei Hinsicht zerstört. Es ist also gut, dass Frauen erzählen.
How it destroys their lives So this is all good that it's women who are starting to make different kinds of narratives.
Das sagt die Regisseurin Phyllis Nagy über ihren Film Call Jane. Er läuft ab Donnerstag bei uns im Kino. Die Geschichte von Carlo Collodi über einen kleinen Holzjungen, dessen Nase wächst, sobald er lügt, über Pinocchio, ist dutzende Male verfilmt worden. Die wohl bekannteste Verfilmung ist der Disney-Klassiker von 1940. Gleich an zwei Verfilmungen war Schauspieler Roberto Benigni beteiligt und allein in diesem Jahr gibt es zwei Pinocchio-Interpretationen auf der großen Leinwand bzw. im Stream. Auf Disney Plus Robert Zemeckis Remake des 40er-Jahre-Klassikers und seit Donnerstag im Kino Guillermo del Toros Pinocchio, der ab dem 9.12. auf Netflix zu sehen sein wird. Meine Kollegin Anna Wollner hat beide Filme gesehen, vor allem über del Toro wollen wir reden. Anna, was macht del Toro anders bzw. neu?
Ja, ich finde, man merkt es schon am Titel. Es ist nicht einfach nur Pinocchio oder Pinocchios Abenteuer, sondern Guillermo del Toros Pinocchio. Der mexikanische Regisseur macht hier klar, dass es seine Verfilmung ist, seine Interpretation des Stoffes. Es ist ein Herzensprojekt von ihm. Der hat über 12 Jahre für eine Finanzierung gekämpft, dieses wirklich sehr aufwendige Projekt zu realisieren. Am Ende hat ihm Netflix das Geld gegeben. Und del Toro, das wissen wir aus seinen Filmen wie Pans Labyrinth, Hellboy oder natürlich auch Shape of Water, der hat ein Herz für Monster. Und die zeigt er auch hier auf sehr vielfältige Weise und nimmt dem Stoff das kindlich Naive, also eine Fabel darüber zu sein, dass Kinder ihren Eltern gehorchen müssen und Ungehorsam oder Aufmüpfigkeit bestraft wird. Stichwort wachsende Nase, die kennen wir natürlich alle. Und del Toro macht, und das sagt der Erzähler Sebastian J. Quicket, eine Grille, im Original gesprochen von Ewan McGregor selbst, ist eine Allegorie über imperfect fathers and imperfect sons, also unvollkommene Väter und unvollkommene Söhne. Fehler sind also durchaus erlaubt und bringen beide Seiten in ihrer Beziehung weiter, weil eben auch Geppetto, der Vater von Pinocchio, lernen muss, ein guter Vater zu sein.
Also wie du schon sagst, eine ganz eigene Interpretation. Wie setzt ihr das um? Wie müssen wir uns die Geschichte vorstellen?
Na, del Toro, der fügt der Geschichte von Collodi erstmal einen Prolog hinzu, eine emotionale Fallhöhe für den Tischler Geppetto. Ein Prolog, in dem er selbst einen Sohn hat, 10 Jahre alt, der Carlo heißt. Das ist auch der Vorname von Collodi, also hier ein Hommage an den Schöpfer dieser Figur. Und diesen Sohn, diesen Carlo, verliert er bei einem Bombenangriff im Ersten Weltkrieg, als ein Blindgänger die Kirche trifft, in den die beiden gerade das Jesuskreuz restaurieren. Aus der Kiefer bzw. Pinie, die er an Carlos Grab einpflanzt, wächst der Baum, aus dessen Holz er dann Pinocchio schnitzt. Gar nicht bei vollem Bewusstsein, sondern als gebrochener Mann. Über 20 Jahre später wirklich im Vollrausch und er erschafft da sein eigenes Monster. Die Geburtsszene, würde ich fast sagen, ist recht radikal. Er schnitzt ihn im Wahn und Pinocchio hat auch nicht dieses süße, glatte Gesicht von Disney, sondern wirklich Ecken und Kanten. Er sieht wirklich aus wie eine Kreatur, die nachts von jemandem im Rausch erschaffen wurde. Es ist mehr Frankensteins Monster als Pinocchio. Der hat sogar noch zwei Nägel, die ihm aus der Schulter ragen. Und ist eine Figur, die trotzdem ein großes Herz hat und eine reine Seele, auch wenn sie erstmal sehr stachsig und überdreht Geppettos Werkstatt zerlegt und auch lernen muss, sich menschlich und seines Alters angemessen zu benehmen. Und bevor dann diese üblichen Pinocchio-Stationen der Geschichte kommen, das Abenteuer mit dem Zirkus, das Verschlucken vom Wal, die Lektionen zu lernen, gut zu sein, ist es eine Figur, die oder eine Geschichte, die von del Toro immer gebrochen wird und nicht als einfache Fabel verpackt, sondern mit diesem toroischen Einschlag, dass durch Rebellion der Bruch mit Erwartungen gelingt und Rebellion in bestimmten Momenten eigentlich auch angebracht ist.
Du hast eben die Zeit schon angesprochen, in der Pinocchio angesiedelt ist bei del Toro, historisch ganz klar verortet im Zweiten Weltkrieg, mitten im italienischen Faschismus. Was trägt denn diese Umverlegung für dich zur Geschichte bei?
Gibt der Geschichte, finde ich, einen ganz neuen Ton. Also nicht nur der Faschismus, sondern auch diese religiösen, christlichen Symbole, die immer wieder auftauchen. Pinocchio in der Kirche mit einem bösen Blick ans Kreuz und der wirklich auch berechtigten Frage, warum die Menschen den Holz-Jesus am Kreuz anhimmeln und ihn, einen kleinen Jungen aus Holz, verachten. Und der Faschismus, der ist wirklich omnipräsent. Es gibt eine Episode relativ zum Schluss in einer Kaderschmiede für junge Soldaten. Und genau da lernt Pinocchio, dass es eben nicht immer darum geht, zu gehorchen und artig zu sein, sondern dass Ungehorsam auch eine Tugend sein kann. Und angesiedelt ist es natürlich in der Zeit, in der die Bevölkerung selber Marionetten waren. Und das hat schon so eine Doppelbödigkeit und Düsternis, die in der Umsetzung von del Toro wirklich neu ist.
Ja, diese Düsternis durchzieht den ganzen Film. Deswegen lass uns nochmal über das Aussehen sprechen. Del Toros Pinocchio ist in animierter Stop-Motion gedreht, zusammen mit der Jim Henson Company. Der Disney-Film von Robert Zemeckis, der vor 2 Monaten mit Tom Hanks als Geppetto auf Disney Plus kam, ist ein Live-Action-Remake mit CGI.
Welcher sieht besser aus?
Es ist ganz klar Del Toros Version, denn Zemeckis Version ist wirklich ein 1:1 Remake des Klassikers, also des Disney-Klassikers von 1940, uninspiriert, ohne neue Akzente. So ein Durchhetzen durch die Story, alles mit dem Disney-Niedlichkeitsfaktor und den Kulleraugen und Tom Hanks als Geppetto, der böse gesagt ins Nichts starrt und dadurch keine Beziehung zur animierten Figur hinbekommt. Und die Stop-Motion bei Del Toro ist wirklich große Kunst. Also wenn ich alleine mal eine Szene rausnehme, sogar noch relativ am Anfang, der Zusammenbruch von Geppetto am Grab von Carlo, da sieht man in der Stop-Motion-Figur wirklich den körperlichen Schmerz. Man sieht das schwere Atmen, das Zittern der Beine, die bebenden Hände. Und da liegt in der Animation schon so viel Gefühl, dass es wirklich Gänsehaut macht. Und dieses Niveau in der Animation hält der Film von der ersten bis zur letzten Minute.
Ich fürchte, ich kenne deine Antwort, aber ist denn Platz für beide Filme?
Also Zemeckis Film, der hat überhaupt kein Fleisch, kein Blut, kein Herz. Der ist in meinen Augen absolut überflüssig. Also dann wirklich lieber nochmal das Original gucken von 1940. Und Del Toros Interpretation verliert wirklich diese kindliche Unschuld, aber kann dem Pinocchio-Filmkanon eben diesen neuen Akzent hinzugeben. Und Del Toro ist für mich als Regisseur auch so ein bisschen wie Geppetto. Er schnitzt sich seine Filme, er taucht ein in die Fantasiewelten, die er erschaffen hat, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, was die anderen sagen oder was von ihm erwartet wird. Und das ist ihm hier, finde ich, wirklich ein kleines, das ist eigentlich Quatsch, also ihm ist ein großes Meisterwerk gelungen.
Anna Wollner über Guillermo del Toros Pinocchio, aktuell zu sehen im Kino und ab dem 9.12. auf Netflix. Robert Zemeckis Interpretation, die finden Sie auf Disney+. Walt Disney und Bob Iger versuchen es noch einmal. Es war Anfang der Woche eine der großen Meldungen der Medienwelt. Der Disney-Chef Bob Chapek geht und zurück aus der Rente kommt eben der Ex-Chef, der 71-jährige Bob Iger. Was steckt hinter diesen Entscheidungen und wie geht es dem Streaming, den Streamingdiensten im immer härter werdenden Kampf? Katharina Wilhelm ist in Los Angeles der Geschichte und den Schlagzeilen in den Nachrichten nachgegangen.
A stunning development in the business world overnight. Bob Iger is back at the top of Disney.
The story of the day is Disney. Your reaction to this stunner?
Für den Personalwechsel gibt es viele Gründe. Zuallererst wohl mal Disneys finanzielle Situation, erklärt Wirtschaftsreporter Robin Farsad bei NPR.
Stock is down 40%.
Die Aktie hat in diesem Jahr 40% verloren. Das Streaming hat Verluste gemacht. Das Vertrauen in Bob Chapek ging verloren.
They just didn't have confidence ultimately in Bob Chapek.
Disney Plus ist das große Paradoxon für die Firma. 2019 ist der Streamingdienst gestartet und hat in 3 Jahren erfolgreich rund 164 Millionen Abonnenten gewinnen können. Zusammen mit den anderen Disney-Diensten ESPN Plus und Hulu ist man rechnerisch gleichauf mit dem Streaming-Platzhirsch Netflix. Aber Disney Plus verschlingt Milliarden und macht keinen Gewinn. 2024 soll Disney Plus profitabel sein, erklärte Bob Chapek bei der Vorstellung der Quartalszahlen Anfang November.
We still expect Disney Plus to achieve profitability in fiscal 2024. As losses begin to shrink in the first quarter of fiscal 2023.
2023 sollen die Verluste schon schrumpfen. Bis dahin wollte der Disney-Vorstand wohl nicht mehr warten und kündigte Chapek, obwohl der gerade erst seinen Verlängerungsvertrag unterschrieben hatte. Insidern zufolge rumort es schon länger bei Disney. Bob Chapek habe viele Fehler gemacht. Er sei keine gute Führungspersönlichkeit, heißt es von Angestellten des Konzerns, die aber anonym bleiben wollten. Damit gemeint ist zum Beispiel die Auseinandersetzung mit Floridas Gouverneur Ron DeSantis und dem umstrittenen LGBTQ-feindlichen Gesetz, umgangssprachlich Don't Say Gay-Gesetz genannt, das unter anderem Schulen verbieten sollte, LGBTQ-Themen anzusprechen. Viele Angestellte protestierten daraufhin. Disney-Chef Bob Chapek unterstützte sie nach langem Zögern und entzürnte damit sowohl das LGBTQ-Lager als auch die Republikaner. Auch viele kreative und mächtige Angestellte bei Disney hätten danach das Vertrauen verloren, so Journalist Farsad.
It was a huge knock against him and a lot of creatives at the company, powerful people, lost faith in that.
Jetzt soll es der neue, alte Bob, nämlich Bob Iger, richten, der 15 Jahre lang Disney-Chef war und wegweisende Entscheidungen getroffen hat. Zum Beispiel Lucasfilm und damit das Star-Wars-Universum einzukaufen.
Die Macht wird mit dir sein.
Oder auch die Comic-Welt von Marvel. Doch er steht vor vielen Herausforderungen. Die Abonnenten wollen immer wieder frische, neue Inhalte, wie zum Beispiel die Star-Wars-Serie The Mandalorian.
Ich brauche deine Hilfe. Es ist meine Aufgabe, ihn zurück zu den Seinen zu bringen.
Oder die Marvel-Show Loki.
Sie gehören also zum tapferen und pflichtbewussten Personal der TVA.
Ja.
Und sie wurden von den Zeithütern erschaffen.
Yep.
Doch die Kosten für diese aufwendigen Shows sind hoch. Ähnliche Probleme plagen derzeit auch Netflix und andere Streaming-Dienstanbieter wie HBO Max. Deren Strategie heißt Kosten sparen und das entweder beim Personal oder Projekte auf Eis zu legen. Außerdem werden die Preise für die Abonnements erhöht. Dies wiederum bringt Verbraucher öfter dazu, sich für weniger Streaming-Services insgesamt zu entscheiden, weil sie es sich auch wegen der Inflation nicht mehr leisten können. Die Antwort auf diese Probleme heißt unter anderem bei Disney und auch bei Netflix, die Streaming-Dienste bieten neuerdings ein werbefinanziertes Modell an. Ob das Publikum das auch annimmt, das wird sich wohl erst 2023 zeigen. In jedem Fall heißt es für den neuen alten Disney-Chef Bob Iger, es ist viel zu tun.
Katharina Wilhelm aus Los Angeles über die große Personalie der Woche, die Rückkehr von Bob Iger als Disney-Chef. Sie sind ein bisschen ein kreatives Dreamteam, der Schriftsteller Clemens Meyer und der Regisseur Thomas Stuber. Schon bei Stubers langen Spielfilmdebüt Herbert über einen ehemaligen Boxer haben sie zusammengearbeitet. Dann bei In den Gängen über einen schweigsamen Arbeiter in einem ostdeutschen Großmarkt und nun auch bei Die stillen Trabanten. Dieses Mal bilden drei Kurzgeschichten von Clemens Meyer die Vorlage für den Film. Martina Gedeck, Charlie Hübner und Albrecht Schuch spielen drei Menschen, Bahnangestellte, Wachmann, Imbissbudenbesitzer, die ziemlich einsam und suchend wie stille Trabanten durch die Nächte einer undefinierten ostdeutschen Stadt schweben. Eingangs hat mir im Gespräch Thomas Stuber erzählt, was ihn auf diese drei Kurzgeschichten von Clemens Meyer hat anspringen lassen.
Der Anbeginn war eigentlich so, als In den Gängen rauskam, bei der Berlinale 2018 war das, glaube ich, dass ich mich gefragt habe, soll man das nochmal machen? Braucht es nochmal eine Clemens Meyer-Thomas-Stuber-Verfilmung sozusagen? So, und damals habe ich die Frage mit Ja beantwortet und habe dann quasi nach dem richtigen Stoff dafür gesucht und dachte, komm, wir machen mal was Neues. Wir nehmen nicht eine Kurzgeschichte und verarbeiten die zu einem Langspielfilm, wie das bei In den Gängen der Fall war, sondern lass uns mal was Episodisches probieren. So. Und so ist die Idee für die stillen Trabanten entstanden.
Auch hier sind es ja wieder ja, Menschen, die einen ganz regulären Job haben, die eigentlich auch nicht wirklich sozial großartig eingebunden sind. Also eher einsam suchend. Was interessiert Sie an solchen Figuren, an diesen einsamen suchenden Figuren?
Na, ihr Suchen. Ihre Suche nach Glück, ihre Sehnsüchte, ihre Träume. Das ist ja unglaublich spannend, oder? Das ist ja etwas, was uns im Tiefsten verbindet als Menschen, oder? Und Kino berichtet ja immer vom Menschsein. Und ich habe dieses Sujet jetzt nicht erfunden, aber es ist eines, dem ich sehr verbunden bin oder wo ich mich sehr drin sehe, sozusagen. So, beziehungsweise auch immer wieder Anreiz für Geschichten und Figuren finde. Weil, wenn sie keine Sehnsüchte und Träume hätten, warum sollte man dann über sie erzählen?
In dem Fall geht es jetzt um drei Protagonisten. Also einmal Christa, die arbeitet bei der Bahn, macht nachts sauber. Erik, der ist Wachmann. Und Jens, der betreibt einen Imbiss. Und alle, wie wir ja schon gesagt haben, suchen und sehen sich auch nach Zuwendung, nach Liebe. Und es gibt kurze Momente auch von Glück. Aber dann sind sie auch immer wieder mal alleine. Wo stehen diese Figuren in ihrem Leben?
Wir erzählen einen Ausschnitt davon, wie auch schon bei In den Gängen zum Beispiel ist damit auch nicht am Ende die Geschichte abgeschlossen und sie haben jetzt ihr Glück gefunden. Deshalb vielleicht auch, ne, Trabanten umkreisen sich sozusagen, kommen sich näher, gehen wieder weiter auseinander. Das ist oftmals, und das ist typisch für Clemens Meyers Prosa, ein kurzer Moment des Glücks, der dann ganz hell strahlt, aber dann auch sehr schnell wieder vorbei ist. So, das ist melancholisch sozusagen so. Ne, man wirft mit der Geschichte ein Schlaglicht drauf und entlässt den Zuschauer eigentlich mit einem offenen Ende, womit er quasi sehr viel über die Figuren erfahren hat, aber sie jetzt nicht an dem Ende von ihrem Leben angekommen sind. Und dieses sich weiter beschäftigen mit etwas, das ist etwas, was ich auch immer sehr anstrebe und toll finde. Also, dass der Zuschauer investiert, ne? Dass man was gemeinsam erzählt. So.
Ich habe auch deswegen gefragt, weil man sich im Film auch sehr stark der Eindruck vermittelt, dass das Menschen mit gelebter Geschichte sind. Mit einer komplexen Geschichte. Da ist in deren Leben nicht immer alles gut gelaufen. Was sich aber auch vermittelt ist, finde ich, dass sie nicht verzagt sind, obwohl wahrscheinlich in ihrem Arbeitsleben jetzt auch nicht mehr wahnsinnig viel passieren wird. Aber sie sind nicht verbittert. Sie haben irgendwie eine gewisse Offenheit sich bewahrt.
Ja, also von verbitterten Menschen zu erzählen ist auch, das gibt's auch, aber die machen es einem ja richtig schwer. Das ist hier nicht so, ja, man könnte oberflächlich betrachten, dass die alle auch in ihrer Arbeitswelt, ne, das sind ja keine Karrieremenschen, da hat ja niemand drauf hingearbeitet, Wachmann zu sein. Objektiv betrachtet sind die gescheitert. und stehen an einem Punkt in ihrem Leben quasi, wo jeweils eine andere Figur in ihr Leben tritt. Sei das bei der Christa mit der Birgit oder eben beim Erik mit der Frau in dem Flüchtlingsheim. Und davon erzählt der Film. Alle, die so ein bisschen einen Stillstand erlebt haben, wo es nicht mehr weitergeht, kommen jetzt quasi durch einen äußeren Impuls, lernen die jemanden anderen kennen und es entspitzt sich eine leichte, leise, oftmals seltsame auch, verkappte Liebesgeschichte, die auf eine Art und Weise, ja, das könnte man auch sagen, von vornherein eigentlich zum Scheitern verurteilt ist.
Wie auch im letzten Film ist es so ein nicht definierter Ort in Ostdeutschland. Wie wichtig ist Ihnen diese unspezifische, aber dann ja doch sehr genaue Verortung?
Genau. Ich habe das Gefühl, bei den Geschichten zu sagen, das ist Berlin oder das ist Leipzig, das ist Magdeburg, das ist Halle, das bringt die Geschichte nicht voran, diese genaue Verortung, weil dazu ist sie zu universell, zu schwebend sozusagen, zu sehr in den Zwischentönen verortet. So, also diese genaue Bezeichnung ist, finde ich, irrelevant für die Geschichte, aber die genaue Beobachtung ist es nicht. Die genaue Beobachtung der Orte, der Figuren, des, was sie sich erzählen, das, was sie nicht erzählen und so weiter, das ist wieder wahnsinnig wichtig, finde ich.
Was ich mich auch fragte, ist inwieweit, also es geht natürlich um diese drei Figuren, aber sie transportieren natürlich in den Bildern auch unglaublich viel Stimmung. Erik ist auf seiner Patrouille, er geht an dem Flüchtlingsheim vorbei. Da ist immer so ein bisschen so eine dräuende Atmosphäre von Gefahr. Inwieweit die Figuren auch eine Atmosphäre von Ostdeutschland in der Post-Post-Post-Wendezeit miterzählen?
Das ist angelegt in den Figuren letzten Endes rein logisch durch ihr Alter, dass wir nicht Zugezogene erzählen. Ich weiß nur, dass es eine gewisse Faktigkeit hat. So, ich finde immer wichtig, dass es logisch und nicht rangeschafft ist oder so. Insbesondere, wenn Clemens Meyer viel oder sich oft in diesem Bereich aufhält und ich auch so, ist es immer sehr wichtig, finde ich, dann auch genau zu sein, dass wir nicht einfach nur so die, also er der Osterzähler und ich der Ostfilmer vom Dienst sind, weil das wollen wir nicht sein. Wir kennen uns hier aus und berichten quasi von dem, was wir sehen. So. Und dementsprechend spielt dann logischerweise eine Biografie oder eine gelebte Biografie, wie Sie sagen, quasi bei den Figuren hier. Und ja, das dreuende, gefährliche, ich meine, der Film hat eine Anfangssequenz. In der Anfangssequenz trifft die Figur von Peter Kurt quasi auf eine Flüchtlingsfamilie. So. Man könnte eigentlich sagen, dass das, ja, das ist unser Thema. Und was ich eingangs sagte, nochmal zu sagen, so, was ist der nächste Schritt in dem Erzählen, in dem Suchen, was wir machen, so, wie können wir, in den Gängen hatte schon auch Anleihen davon quasi, wie es um die Arbeiter oder die Gesellschaft im der Post-Post-Postwende, wie Sie das gerade sagen, quasi bestellt ist, so, wie können wir den nächsten Schritt gehen und von einer Gesellschaft erzählen, in die Flüchtlinge hereinbrechen sozusagen, sich damit auseinandersetzen müssen und was bedeutet das für die jeweiligen Figuren, auch die Figur von Lilith Stangenberg, die eine Konvertitin darstellt, finde ich auch einen ganz spannende Herangehensweise und habe so bisher ungesehen, quasi sich der Thematik zu nähern. Das waren so die Fragestellungen, die wir uns da aufgemacht haben.
Ja, genau, denn es ist ja interessant, wie Ihre Figuren mit dem, was man gemeinhin oder früher vielleicht das andere genannt hätte, umgehen. Also Jens, der an Aisha interessiert ist, die zum Islam konvertiert ist, mit Hamid verheiratet ist. Jens selber liest den Koran. Erik, der die Ukrainerin kennenlernt. Es ist deutlich irgendwie eine andere Gesellschaft als die, die man vielleicht in den 90er Jahren erzählt hätte in einem Film, oder?
Richtig. Oder wenn man so will, in den Gängen sind die Figuren alle noch mit sich selber beschäftigt. Und ja, dann vielleicht dementsprechend in den 90ern ist der Osten noch komplett mit sich selber beschäftigt. So muss ich aber jetzt in dieser Zeit jetzt endlich mal mit etwas Äußerem, mit dem anderen sozusagen auseinandersetzen. Ich mache das bewusst so vorsichtig. Ich habe ja keine politischen Botschaften oder dergleichen. Ich bin Filmemacher, Künstler sozusagen. Ich kann nur berichten und verarbeiten, was ich sehe oder in den Geschichten darstelle sozusagen so. Und ja, ich finde, das ist dann jetzt in den letzten, sagen wir mal, 3, 4, 5 Jahren das bestimmte Thema eigentlich geworden. Der Osten, Deutschland sowieso allgemein, kann sich eben nicht nur noch mit sich selber beschäftigen, sondern muss sich quasi auch auseinandersetzen mit etwas anderem. Ja, vielleicht auch mit etwas Fremden. Und dann stellen sich natürlich auch so Fragen wie, hochbrisante politische Frage, fällt das jetzt dem Ostdeutschen schwerer, sich mit dem Fremden auseinandersetzen? Und warum ist das so? Oder ist das völliger Quatsch? Dem wollen wir uns hier vorsichtig wieder anhand der Figuren nähern, ohne jetzt eine Botschaft vor uns herzutragen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Regisseur Thomas Stuber über sein neuestes Werk Die stillen Trabanten, Verfilmung von 3 Kurzgeschichten von Clemens Meyer, ab Donnerstag im Kino zu sehen.
Das war Vollbild mit Susanne Burg. Jeden Samstag von 14:30 Uhr bis 16 Uhr im Deutschlandfunk Kultur und als Podcast.